nicht im Konflikt zu starten. Also wir starten nicht in der Hundebegegnung im Training. Macht überhaupt keinen Sinn, weder für den Menschen noch für den Hunden, weil da haben sie schon ganz, ganz häufig versucht und sind mit nichts weitergekommen. Und deswegen leicht starten, dass beide die Chance haben, dass es auch was bringt. Dadurch kriegt der Mensch Sicherheit, bisschen mehr Souveränität. Dann funktionieren die nächsten Schritte wieder besser. Dadurch gibt es wieder mehr Sicherheit. Andersrum funktioniert es nicht.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Heute spreche ich mit Verena Kretzer darüber, warum Hunde an der Leine pöbeln. Hallo Verena, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, ich freue mich wieder dabei zu sein.
Wo fängt überhaupt Leinpöbeln an? Also was würdest du sagen, wie ist das definiert und wie sieht das aus, beziehungsweise wie hört sich das an?
Also ich finde es eine schwierige Frage, weil es ist ganz unterschiedlich und würde bei mir schon oder würde anfangen schon bei einer gewissen Anspannung, bei einem Fixieren von anderen Hunden, Aufregung, kann auch schon so ein Hinlegen sein. Und wie sich das anhört, das kann ja von hoher bis niedriger Tonlage alles sein. Also vielleicht auch je nach Motivation, die dahinter steht. Aber Pöbeln fängt ja schon im Kopf an.
Mhm. Das kann man noch nicht sehen dann, oder?
Naja, es ist, wie gesagt, diese muskuläre Anspannung oder den Blick. Also ich glaube, jeder, der irgendwie seinen Hund ein bisschen beobachtet, der merkt schon, wenn er den anderen Hund schon im Visier hat. Und da muss noch kein Ton rauskommen.
Das heißt, bei manchen Hunden, wo man weiß, die pöbeln an der Leine oder die machen Lautäußerungen an der Leine dann noch, sieht man das schon, dass man einen Imponierverhalten, ein Drohverhalten oder so ein Hin und Her zwischen Imponierverhalten und Drohverhalten hat, bevor es losgeht. Das heißt, der ganze Körper ist angespannt, die Beine sind durchgestreckt, die Rute ist oben und alles ist auf wie so ein Vulkan, der so brodelt, die Lava brodelt schon und dann weiß man, es wird explodieren.
Genau.
Kann man das so sagen?
Also ja, es wird explodieren. Ich habe aber auch noch so Hunde im Kopf, die gerne dahin möchten. Die sind ja auch körperlich angespannt, aber im Ganzen ein bisschen weicher. Ja, also deswegen das Fixieren oder sich auf den Boden legen. Es ist ja nicht immer nur, das explodiert gleich in Richtung, ich schrei dich mal laut an, sondern ja auch einfach der eigene Frust oder dieses, ich will da unbedingt hin und kann das nicht aushalten. Auch da ist ja eine gewisse Anspannung, ohne dass ich Imponierverhalten habe.
Das heißt, wir haben da sozusagen schon zwei Subtypen. Das Verhalten, was ich eher beschrieben habe, was in Aggressionsverhalten mündet und einmal jetzt deine Beschreibung als zweites, der Typ, der aus Frust pöbelt, aber gar nicht unbedingt so aggressiv. Und das kann sich wahrscheinlich auch ein bisschen mischen. Also wir würden das so differenzieren zwischen zwei Kategorien, oder?
Ja.
Okay, aber beides würden wir unter dem Begriff Pöbeln zusammenfassen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Okay. Die Frage jetzt mal rumgedreht, wie wir es nicht wollen. Wenn wir einen Hund seit Welpen- oder seit jungen Hundealter an haben, was könnten wir tun, damit der auf jeden Fall ein stabiler Leinenpöbler wird?
Ja, die umgedrehte Frage. Also was begünstigt das, dass ich auf jeden Fall nachher das Ergebnis habe, was ja keiner möchte? Das fängt ja schon, wie du schon sagst, im Welpenalter an. Also wenn ich da schon anfange, eine Unruhe zu anderen Hunden hin vielleicht auch zu bestätigen, gerade dieses Klassische, der muss mal Hallo sagen. Ich gehe an der Leine überall hin, wo der Hund hin möchte, auch zu anderen Hunden. Lass ihn da vielleicht auch noch spielen an der Leine, wo wir ja häufig im Hundetraining schon von Anfang an sagen, lass den mal nicht an der Leine ran. Das macht überhaupt keinen Sinn. Er kann das ja auch mal aushalten. Auch eine gewisse Ansprache. Also ob das im, ich sag mal in Anführungszeichen, beruhigenden Charakter hat, muss dich ja nicht so aufregen oder wir können da gerade nicht hin. Also eine Ansprache an den Hund, wenn er eine gewisse Unruhe, ein vielleicht schon leichten Frust in Richtung des anderen Hunds hat und da unbedingt hin möchte, ob ich dann eine Ansprache mache im Sinne von, ich will ihn beruhigen oder aber auch dieses, ich möchte direkt was dagegen tun. Gerade im Welpen- und Junghundealter vielleicht so Sachen mal stehen zu lassen und es nicht direkt zu beantworten. Jetzt bin ich schon wieder in der umgedrehten Form, aber ja, also Hund möchte hin, hat Frust und ich bestätige das, in welcher Form auch immer, ob über Ansprache oder über ihn hinzulassen, ruhiges Verhalten extra zu belohnen. Das würde ich dann noch machen. Also wenn er, ich sag mal, 5 Minuten gesagt hat, ich will aber dahin, egal ob über Körpersprache oder vielleicht schon so ein leichtes Bellen und er ist 30 Sekunden ruhig und das belohne ich dann noch. Also das steht in keinem Verhältnis. Er hat sich, ich sag mal, 5 Minuten schon aufgeregt und da habe ich schon gesagt, musst du gar nicht und dann ist er für einen kurzen Moment ruhig und das belohne ich dann noch extra. Vielleicht auch noch mit irgendwas, was ihm wichtig ist, wie zum Beispiel ein Leckerchen oder Streicheln oder ruhige Worte. Wenn ich selber unruhig werde mit dem Hund zusammen oder auch in Anführungszeichen mit ihm pöbel, also sage, ja, das machst du gut und ja, den machen wir fertig oder was auch immer. Also da die Stimmung des Hundes aufnehmen, würde das Ganze auch noch sehr schön begünstigen. Und natürlich viel Hundekontakt geben, zu jedem hin dürfen.
Also eine Erwartungshaltung erschaffen sozusagen.
Genau, ja. Hat man ja vielleicht auch schon ganz in den Anfängen, wenn man jetzt in die Welpenschule oder in die Junghundeschule geht und da würde jetzt immer sofort, man kommt auf den Platz und die Hunde werden sofort in den Freilauf geschickt. Ist ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, die nicht unbedingt, also die mir helfen könnte, das zu begünstigen, dass er sagt, ich will, wir spielen hier immer und ich sage, sofort darfst du hier laufen und spielen und dich mit den anderen vielleicht auch raufen und Dinge tun.
Was könnte ich dann noch im Training nicht tun, damit das alles noch gefestigt wird? Oder wenn er schon erste Anzeichen zeigt, Frust an der Leine zu zeigen, wie kann ich das? Oder auch, wie kann ich das in Richtung Aggressionsverhalten fördern?
Diese umgekehrten Fragen, die sind wirklich schwierig zu beantworten, weil ich natürlich meine Antwort rumdrehen muss. Also tatsächlich in den Anfängen schon direkt was dagegen machen. Und dann aber so, dass es mal funktioniert, mal nicht, dass ich vielleicht das Gefühl habe, vielleicht auch der Umwelt gegenüber, mein kleiner Welpe macht schon Lautäußerungen in Richtung andere Hunde und da wirklich ihn über Ansprache, das zu beantworten, dass das jetzt anscheinend wichtig ist, aber ohne, ich sag mal, Effekt. Also ohne, dass es was bringt.
Mhm.
Ich könnte ihn auch jedes Mal belohnen, wenn er dahin bellt. Sag, das machst du fein. Das ist natürlich.
Oder Kekse werfen in dem Moment. Ja. Na, also eigentlich ist ja, was du gesagt hast, gerade alles belohnt, weil wenn ich denke zwar als Mensch, dass ich das Verhalten unterbreche und schimpfe vielleicht, aber auf so eine Weise, dass der Hund sagt, ach, das ist ja toll, der Mensch gibt mir ja ganz viel Aufmerksamkeit.
Ja.
Und das meinst du mit, dass es gibt keinen Effekt. Und der Hund nimmt es vielleicht sogar als Belohnung wahr, obwohl der Mensch und die Umwelt sagen, das ist ja eine positive Bestrafung. Sieht ja so aus, als ob, oder eine Unterbrechung.
Genau.
Das,
ja, auch das gemeinsame Pöbeln. Ne? Also wenn ich vielleicht genervt bin, wütend bin, aber der Hund es gar nicht so empfindet oder für den Hund das nicht schlimm ist, dann ist es ein gemeinsames Pöbeln für den Hund. Und er sagt, super, das hier muss wichtig sein oder der andere Hund muss wichtig sein. Das machen wir gemeinsam. Und da muss es gar keine Belohnung in Form von Streicheleinheiten oder also keine positive Belohnung sein, sondern wirklich die Aufmerksamkeit reicht häufig schon.
Und mit Keksen belohnen meinst du zum Beispiel auch, da kommt ein anderer Hund, ich sehe das, mein Hund spannt sich an und dann zack, werfe ich Kekse auf den Boden.
Zum Beispiel.
Also sozusagen eine Umlenkung plus nicht günstiges Timing der Umlenkung.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt, ne, der Hund fixiert und ich sage, guck mal, ich habe Leckerchen und werf die im Moment des Fixierens, also das ist ja wahrscheinlich das, was du mit Timing meinst, dann belohne ich erstmal das Fixieren und die Anspannung in Richtung anderem Hund.
Was kann ich denn dann außerhalb des Konfliktes noch machen oder unterlassen, damit der Konflikt aufkommt?
Naja, auch da, ne? Also wenn im Prinzip genauso wie im Konflikt auch. Also wenn ich Dinge immer wieder und sehr schnell beantworte im häuslichen Umfeld, dass der Hund kommt, dass er vielleicht fiebt, wenn Futterzeit ist oder fiebt, wenn er gerne gerade gestreichelt werden will oder vielleicht auch in die Decke beißt, dass ich die Dinge immer gleich beantworte, schaue, dass den Frust, den er haben könnte, dass vielleicht gerade keine Zeit zu ihm ist, dass der gar nicht erst aufkommt, dass ich versuche, dem Hund nie irgendwelche stressigen Situationen auszusetzen, in Anführungszeichen, sondern die aushalten zu lassen, sondern da sage, oh nee, der hat Stress, da gehen wir mal schnell raus. Ist ja auch immer die Frage, ob der Hund wirklich Stress hat oder ob ich das als Mensch so empfinde. Aber viel beantworten auf jeden Fall. Also den kleinen Hund vielleicht schon sehr, sehr wichtig machen. Du hast hier die Macht in Form von, du kannst hier Menschen bewegen und wir bewegen uns auch gerne für dich. Also solche Dinge immer wieder zu beantworten. Auch so Anspannung, ja, nie Frust aushalten lassen. Also Frust im Sinne von, man ist gerade mal nicht dran und man ist gerade mal nicht wichtig, dass man das total vermeidet.
Das heißt also zusammenfassend, keine Frustrationstoleranz entstehen lassen, den Hund zentrieren,
ja.
Auch zu Hause, also gar nicht nur generell draußen, sondern auch zu Hause. Keine Leinführigkeit erarbeiten wäre vielleicht auch noch eine Sache oder keine Orientierung erarbeiten.
Ja.
Fällt mir noch ein. Und dann, was du gesagt hast, partielle Verstärkung, dass man es immer mal so wieder unterbricht. Dann kommt man mal ein bisschen rein, dann kommt man gar nicht rein und dann lässt man es mal ganz, weil das ist ein bisschen peinlich vor der einen Nachbarin. Aber viel Aufmerksamkeit reingeben in dem Moment des Konfliktes. Und was hattest du noch überlegt? Ah ja, Kekse oder mit Belohnung ganz gezielt versuchen umzulenken.
Ja, oder das Verhalten zu fördern, ne?
Genau, oder ganz gezielt zu fördern. Okay, das heißt, das könnt ihr machen, wenn ihr einen Hund haben wollt, der in der Nachbarschaft laut ist und auffällt. Die Anleitung haben wir euch jetzt gegeben. Und diese Folge soll es vor allem um die große Frage nach der Ursache gehen. Also, warum machen Hunde dieses, warum zeigen die dieses Verhalten, warum machen die das? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich höre in Erstgesprächen häufig eine ähnliche Geschichte oder eine ähnliche Theorie der HalterInnen, dass sie kommen und sagen, also das war eigentlich immer total gut, der Hund hatte gar kein Thema mit anderen Hunden und dann hat es irgendwann angefangen und dann hatte der mal eine schlechte Begegnung mit einem und dann hatte, oder der hatte drei schlechte Begegnungen oder der wurde mal gebissen und ab da hat er an der Leine gepöbelt. Wie ist das bei dir? Welche Vermutungen hörst du? Oder achso, und der andere Punkt, der auch oft kommt, ist, der ist unsicher, grundsätzlich, in vielen Situationen. Und deswegen durch die Unsicherheit macht er das, weil der will, dass die anderen halt nicht näher rankommen. Wie ordnest du diese Vermutungen der HalterInnen ein? Inwiefern ist das relevant für den Verlauf? Was ist so die Geschichte, die du oft siehst? Oder was sind die Möglichkeiten?
Also ich habe auch diese Geschichten von, dass der Hund Angst hat, weil er eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Oder auch gerade so, ich sag mal, im Bereich Tierschutzhunde, dass dann kommt, ja, der muss eine schlechte Erfahrung gemacht haben oder sowas. Also Angst steht ganz häufig, Angst, Unsicherheit. Der will mich beschützen, habe ich auch häufiger. Und der will gerne hin, will gerne spielen, deswegen macht er das. Und er hat zu wenig Hundekontakt.
Ja.
Das kommt auch häufiger.
Stimmt.
Und im ersten Moment ist es, oder ich fang nochmal an. Im Prinzip ist es erstmal nicht relevant für das Training, aus welchen Gründen er das jetzt macht. Ich lasse mir gerne beschreiben, wenn es jetzt nicht auftritt im Training, wie der Hund aussieht. Weil häufig gerade in dem Bereich Angst-Unsicherheit sagen die KundInnen, der Hund kann ja nicht weg, der ist ja an der Leine. Also mein Hund kann nicht weg, der ist an der Leine. Und der Hund könnte ja trotzdem 2 Meter zurückgehen. Und bei Angst-Unsicherheit würde er nicht in die Attacke gehen. Und die meisten beschreiben ja, wenn wir, ich sag mal, im Aggressions-, aber auch in dem Freude-ich-will-dahin-Bereich sind, gehen sie nach vorne. Die gehen nicht zurück und machen laut auf sich aufmerksam, dass sie da sind, gerade bei der Unsicherheit. Ob ich das jetzt im ersten Gespräch formuliere oder den KundInnen mitgebe, das ist ganz unterschiedlich, weil manchmal kann ich das auch gut so stehen lassen und dann besprechen wir es in den nachfolgenden Stunden, weil ich mich dann gerne frage, was für einen Nutzen hat es jetzt? Ne? Gerade wenn es erstmal um die Beziehungsstruktur geht, das ein bisschen zu verändern, den Hund vielleicht so ein bisschen vom Trönchen zu schubsen, macht es erstmal nicht so viel aus. Wenn es auftritt, dann lasse ich mir das auch nochmal beschreiben, ob das so ist, wie es auch zu Hause ist. Und dann kann man es ja auch sehr schön aufnehmen. Also häufig von der Körpersprache gesehen, da würde ich einen Unterschied machen, als jetzt wirklich auf Ursachenforschung zu gehen. Weil manchmal wissen es die Kundin nicht, wann hat es angefangen. Aber ich finde es total legitim, beziehungsweise sehr menschlich, nach dem Warum zu fragen und sich für sich das erklären zu können. Und manchmal habe ich das Gefühl, Angst ist sowas, was gesellschaftlich ein bisschen leichter zu argumentieren ist als Aggression.
Und also auch den Hund da in seiner Komplexität wahrzunehmen. Ich habe ja viele Hunde mit Ängsten im Training, also überwiegend. Und dann ist es häufig so, dass der Hund dann auch zum Beispiel zu Hause Besuch nicht so gerne reinlässt. Das sind dann meistens auch osteuropäische Hunde, die überwiegend zu mir ins Training kommen und dann auch Hunde anpöbeln, aber eben auch ganz oft in die Flucht gehen, wenn sie Umweltreizen ausgesetzt sind, die ihnen zu viel sind. Und dann ist dieser Spagat im Kopf der Menschen erstmal beraterisch herzustellen, dass der Hund sowohl Aggressionsverhalten wie auch Fluchtverhalten zeigen kann und das natürlich oft auch Hundetypen sind, die in ihrem Extremverhalten vielleicht dann auch breit gefächert sein können.
Und es ist situativ, ne? Also es ist von der Situation abhängig und nicht allgemein ist der Hund unsicher oder immer ist er unsicher und immer ist er aggressiv. Es ist ja nur eine, also in Anführungszeichen nur eine Situation, wo er Verhalten zeigt. In dem einen Extrem oder in dem anderen Extrem. Und hier würde ja auch nochmal kommen, ist es adäquat oder nicht. Also wenn ich so denke, gerade bei der ersten Frage, mein Rottweiler-Mischling, der ist immer im Imponierverhalten an anderen Hunden vorbeigelaufen. Aber in einer Souveränität, dass er gesagt hat, im Prinzip, ich bin überhaupt nicht angreifbar. Und das hat er halt auch ausgestrahlt. Trotzdem hat er sich aggressiv verhalten den anderen Hunden gegenüber.
Ja.
Aber sie haben es angenommen.
Aber cool.
Ja, na, war schon cool.
Und ja, ich meine, das kann man sich ja auch vorstellen. Also wenn wir jetzt einen Hooligan nehmen, dann kann es ja trotzdem sein, dass der eine mega Angst vor Spinnen hat. Das schließt sich ja nicht aus. Das, ne? Also wir Menschen sind ja auch komplexer und nicht nur eine, können uns ja nicht nur auf eine Sache festlegen, unbedingt an Emotionen oder an Reaktionen. Ich würde gerne nochmal zu dieser Ursachengeschichte drauf hin, weil wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, man geht zum Arzt und weil man hat Rückenschmerzen oder zum Physiotherapeuten vielleicht dann, wenn man weitergeleitet wurde, dann ist es ja so ganz wichtig, dass man immer nach der Ursache forscht, um die zu beheben, um dann das Problem nachhaltig zu lösen. Also dann zum Beispiel zu merken, okay, man hat keine gute Rückenmuskulatur, deswegen fängt man jetzt mit Krafttraining an, baut sich eine gute Rückenmuskulatur auf, dann in der Ernährung, weiß ich nicht, fehlt Magnesium und so.
Die Bauchmuskulatur nicht vergessen.
Und die Bauchmuskulatur nicht vergessen, genau, damit man auch den Gegenspieler hat. Auf jeden Fall, dass wenn man da dann dran arbeitet, ne, dass man dann oder am Stress oder sonst was, ne? Aber wenn man diese Punkte angeht, das kann ja auch multifaktoriell sein, dann löst sich das Problem. Und so sind wir ja gedanklich, dass das sozusagen viel besser ist, als jetzt einfach nur kurzfristig Medikamente zu geben. Und das ist ja total richtig und wichtig. Also manchmal kann auch erstmal eine Medikamentengabe bei Sachen natürlich gut sein, aber grundsätzlich ist es ja total der sinnvolle Denkansatz. Und jetzt sagen wir, die ja diesen Denkansatz eigentlich unterstützen. Ja, nee, aber bei Hundepöbeln ist anders. Warum?
Also ich würde mal das Beispiel nehmen, weil man das, glaube ich, ganz, ganz häufig oder sehr häufig hört, ist, der wurde mal von einem, ich sage jetzt mal, schwarzen Hund attackiert. Seitdem pöbelt er und jetzt sind es aber auch weiße Hunde und dreifarbige Hunde und oder kleine Hunde, große Hunde, egal. In der Regel ist es so, dass wenn wir jetzt auf Ursachenforschung gehen und würden sagen, alles klar, es ist dieser eine schwarze Hund aus dem Dorf gewesen, trotzdem hat mein Hund ja vielleicht mit 5 anderen schwarzen Hunden schon in der Welpenstunde Kontakt gehabt, der sagt jetzt nicht, alle schwarzen Hunde sind böse, sondern er hat ja andere Erfahrungen gemacht. Das heißt, hier geht es ja nicht nur um ein ich behebe eine Ursache, um den Hund körperlich irgendwie zu verändern. Wenn das Schmerzreiz ausgelöst wäre, wäre genau das der Punkt. Wir würden auf Ursachenforschung gehen, den Hund zum Tierarzt, zur Tierphysio schicken. Wenn es aus schmerzbedingten Sachen gehen würde, dann würden wir genau das machen. Wo ist der Schmerz? Den behandeln wir erst und dann würden wir ins Training einsteigen. Hier geht es um Verhaltensänderung. Und die Verhaltensänderung ist was anderes als was Medizinisches, als was Körperliches, sondern der Hund soll sein Verhalten verändern. Und wenn es nur diese eine Ursache gäbe, nicht das Multifaktorelle, sich natürlich auch erlernt und ne, irgendwie muss es sich ja auch belohnen, dass der Hund an der Leine pöbelt, in welchen Strukturen auch immer, dann ist die Ursache erstmal egal, er tut es. Das heißt, bei manchen Ursachen kann man dran arbeiten. Wenn es jetzt zum Beispiel nur der Nachbarshund ist, das hatte ich auch schon mal, er pöbelt nur den Nachbarshund an. Die haben eine gewachsene Feindschaft, dann würde ich beide ins Training holen. Ja, dann muss der Nachbar natürlich auch Training machen wollen. Dann ist es nur der Nachbarshund. Aber so eindeutig und so klar ist es in der Regel nie und erlernt ist immer dabei. Also in irgendeiner Form einen belohnenden Charakter, meistens ja auch gewachsen. Und das kennen wir alle, auch ich und du auch. Wenn so ein Verhalten, und das muss ja nicht irgendwie was Exploratives sein, so peu à peu anders wird, sich ausschleicht. Also ich nehme mal die Orientierung an der Leine, Leinenführigkeit. Das fällt einem ja auch nicht direkt an Tag 1 auf. Sondern die Hoffnung stirbt ja bei uns Menschen auch noch zuletzt. Das heißt, man denkt sich schon irgendwann so, das ist alles so ein bisschen optionaler geworden. Und wenn es dann nervt, dann mache ich wieder was dagegen. Das heißt, es ist ja auch nicht nur der Hund, sondern der Mensch kommt ja auch dazu, der Dinge vielleicht einfach so stehen lässt, die schon geklappt haben oder. Das alles, was wir vorhin schon gesagt haben, was das begünstigen würde. Also vielleicht erstmal weniger zu machen, weil das vielleicht reichen könnte, dann sind wir wieder in der partiellen Verstärkung. Und so ist es nicht die eine Ursache, wo ich was dran machen kann. Das wäre sehr leicht.
Also die Ursache ist sozusagen gar nicht mehr unbedingt rausfilterbar, auch durch Tests nicht. Also man kann ja Tests machen, wie den Hund anbinden, ja, und dann verschiedene Hunde vorbeigehen lassen, gucken, macht er das mit seinem Menschen auch, also ohne seinen Menschen auch, wenn er angebunden ist zum Beispiel. Also ist es territorial bedingt, ist es an den Menschen geknüpft oder so? Macht der oder Fragen stellen, wie macht er das mehr, wenn er mit dem Partner geht, als mit ihr oder so? Keine Ahnung. Also man kann ja da schon ein bisschen sozusagen filtern.
Ja.
Aber was du beschreibst, ist, dass aus einem, also ein Prozess ist abgelaufen. Wie der genau abgelaufen ist, ist ein bisschen egal, weil das, was am Ende dasteht, ist gleich so. Und dann hat sich ein Verhalten aufgebaut, was sich ritualisiert hat, also was immer der Reiz kommt, Hund so oder zum Beispiel auch eingeschränkt Hund, der auch ein bisschen Imponierverhalten zeigt. Oder bei manchen Hunden habe ich es auch, Hund, der nur bei kleinen Hunden pöbelt, weil er sich da vielleicht mutiger fühlt, keine Ahnung, Interpretation. Oder der nie bei kleinen Hunden pöbelt, weil die dem total egal sind. Keine Ahnung. Also es gibt ja schon manchmal so Sortierungen oder nur Rüde pöbelt nur bei Rüden. Aber wenn man dann sozusagen diese Kategorie hat und manchmal ist die Kategorie einfach auch jeder Hund, 100% wird gepöbelt, haben wir diese erlernte Aggression, dass einfach ein Ritual besteht und wir in einen Umlernungsprozess gehen müssen, anhand dessen der Hund lernen kann, dass es ja voll möglich ist, nicht zu pöbeln und sich voll gut anfühlt, wenn man es einfach lässt. Das heißt aber auch, wenn man jetzt diese Ursachengeschichte angucken würde und die Ursache wäre der schwarze Hund gewesen oder der weiße oder sonst was, dann kann man sich ja auch nicht mehr mit seinem Hund auf die Couch setzen und nochmal darüber reden, dass das ja Quatsch ist. Weil wir können ja nicht mit unseren Hunden reden, sondern wir müssen es ja in dem Moment klären.
Also wir können mit ihnen reden, aber sie verstehen es
also
halt
ja.
nicht.
Stimmt, wir können uns
man
wir können
könnte
mit ihnen reden
es
und uns
erklären.
Auf die Couch setzen.
Ja, genau.
Ne? Und wenn wir jetzt nur den schwarzen Hund erklären würden, also wenn man es wirklich in dem Moment klären würde und dann nur den schwarzen Hund, dann, man könnte ja auch gucken, man stellt jetzt mit ganz vielen Hunden dann gute Erfahrungen ohne Leine her. Warum würde sich denn dann trotzdem das Problem an der Leine nicht lösen? Weil die Ursache wäre ja, der hat eine schlechte Erfahrung mit einem schwarzen Hund mit einem weißen Ohr gemacht. Warum löst sich das Problem nicht?
Also wir nehmen mal den schwarzen Hund mit dem weißen Ohr. Erstens würde ich dann die Frage stellen, naja, wenn es wirklich nur der schwarze Hund mit dem weißen Ohr ist und die jetzt nicht in der Nachbarschaft wohnen, muss ich das wirklich klären? Ja, also,
Nee, es wäre jetzt in dem Fall schon ausgestreut auf andere Fälle. Nur,
ach so.
Ich bin immer noch bei dieser Ursachenidee,
ja.
Sozusagen.
Also zur Ursache würde ich gerne nochmal sagen, ne, genau was du gesagt hast, also soziale Motivation, ne, hängt es mit dem Menschen zusammen, kann man schön testen, man bindet ihn an, irgendwie ein Hund kommt und ich gucke, ob er mich dafür braucht oder auch den anderen Hund, ist ja auch häufig so, wenn bei der Mehrhundehaltung. Bei Territorial oder Beute beziehungsweise, also Beutefutter ist ja in der Regel nicht so auf dem Spaziergang da. Das kann ich sehr gut erfragen. Bei territorialer Aggression wäre auch nochmal die, da habe ich vielleicht auch eine gewisse Akzeptanz zu sagen, bei uns zu Hause wird sich das nicht lösen von der Genetik her, schiebt da einfach zu viel, aber kann ich zu Hause zumindest eine Verbesserung haben, reiß dich mal zusammen. Pöbeln an der Leine hat nicht unbedingt was mit Sozialverhalten zu tun.
Aha.
Also, jetzt kommen wir auf deine Frage, warum im Freilauf und warum an der Leine nicht? Also gerade wie du eben beschrieben hast, es ist ja häufig eine erlernte Sache. In irgendeiner Form muss es sich belohnen. Das heißt, ob das durch den Menschen belohnt wurde oder intrinsisch. Und es gibt ganz viele Hunde, die im Freilauf total adäquat im Sozialverhalten sind und an der Leine. Aber genau das, die Leine geht auf Spannung. Also ich als Mensch kann mich ja auch nicht rausnehmen. Ich habe ja eine gewisse Erfahrung. Ich möchte vielleicht der Umwelt gegenüber nicht, dass wir auffallen. Ich nehme ein bisschen Spannung auf die Leine. Also es ist ja alles ritualisiert in kleinen Schritten, die sich peu à peu aufgebaut haben. Und jetzt wäre ja das Einfachste zu sagen, beruhig dich mal, lass die Leine locker und komm mal runter, meditier mal kurz vorher. wenn ich diesen Knopf finden würde, ich würde ihn allen Menschen, die einen pöbelnden Hund haben, inklusive mir, die einen hatte, geben. Und hier sind wir wieder im Trainingsbereich. Ich kann den KundInnen nur Sicherheit geben über etwas, was funktioniert. Und nicht, werd mal ruhiger und dann funktioniert es. Die Sicherheit, dass die Dinge funktionieren, dass es besser wird, von leicht nach schwer zu arbeiten, nicht im Konflikt zu starten. Also wir starten nicht in der Hundebegegnung im Training. Es macht überhaupt keinen Sinn, weder für den Menschen noch für den Hunden, weil da haben sie es schon ganz, ganz häufig versucht und sind mit nichts weitergekommen. Und deswegen leicht starten, dass beide die Chance haben, dass es auch was bringt. Dadurch kriegt der Mensch Sicherheit, bisschen mehr Souveränität. Dann funktionieren die nächsten Schritte wieder besser, dadurch gibt es wieder mehr Sicherheit. Andersrum funktioniert es nicht. Und es ist erlernt. Es macht auch in einer Form ein bisschen Spaß. Außerdem ist es schnell vorbei, man kann sich kurz aufregen und zu lernen.
Man kassiert nicht vom anderen. Also weil
man kassiert ja, nicht, man muss sich auch nicht auseinandersetzen. Ne? Das ist im Prinzip wie wenn ich auf der Autobahn, mich hat einer geschnitten und ich rufe aus dem offenen Fenster ein böses Schimpfwort. Bis der das registriert hat, ist der schon einen Kilometer weiter.
Da aber passiert es war selbstbelohnend für dich. Also es hat sich in dem Moment für dich ein bisschen gut angefühlt. Und ja, das,
oder zumindest die Erleichterung, meine kurze Wut loszuwerden. Ne? Ja, einmal rauszubrüllen. Ne? Ne, gar nicht. Ich will ja gar nicht mit dem in Konflikt kommen. Ich will ja nur meine Wut kurz rauslassen. Also wenn es jetzt um wütend geht. Ne? Und ja, wie gesagt, Das ist ja auch schnell vorbei.
Ja, das heißt aber auch, wenn wir eine gute Frustrationstoleranz haben, würde ich mal behaupten, dass wir dann und das noch nicht so oft Auto gefahren sind und noch nicht so oft gepöbelt haben, dass dann vielleicht Menschen im Auto auch weniger pöbeln. Also,
ja, na klar.
Als wenn man immer ganz schnell am Frustlimit ist, dann fährt man ja viel mehr aus der Haut auch.
Ja. Hat auf jeden Fall was damit zu tun. Ne? Wie habe ich gelernt, auch mich selbst zu regulieren? Ne? Habe ich das nie gelernt, dann fahre ich auch schneller aus der Haut. Und so ist es bei den Hunden ja auch. Also habe ich nicht gelernt, mit mir selber klarzukommen. Ne? Das ist so ein für mich ein sehr großer Punkt, Selbstregulation. Aushalten, mich selber aushalten, auch wenn es mal langweilig ist oder wenn ich da jetzt gerade zum Eismann will und ich kann aber nicht, weil ich kein Taschengeld mehr habe. Packe ich dann das Messer aus und bedrohe meine Eltern?
Oder den Eismann.
Oder stampfe ich mal wütend auf und sage, naja, geht halt jetzt nicht. Ne? Also der Umgang, damit klarzukommen, mit dem eigenen Frust, mit der eigenen Regulation, das wäre so ein schöner Start ins Leben.
Welche Rolle würdest du denn sagen, spielt auch wo und wie der Mensch wohnt? Also wenn wir jetzt angucken, Stadt, Land, wenig Hundebegegnungen, viele Hundebegegnungen. Ich wohne auf dem Land und ich kann es für mich sagen, ich hatte gestern bin ich mit meinen beiden Hunden an einer Frau mit auch zwei Hunden an der Leine langgelaufen. Also wir sind uns auf einem Weg sehr nah aneinander vorbeigelaufen. Und danach habe ich gedacht, oh krass, ihre Hunde haben nicht gepöbelt. Das heißt, wenn ich jetzt mal, also für mich ist der Normalzustand hier auf dem Land, dass die Menschen alle ausweichen, weil wir haben hier viel Platz. Und wenn man aber doch konkret in die Begegnung geht, relativ nah, dann bin ich mir immer sicher, dass die Hunde pöbeln werden.
Ja, also wie ist bei dir? Die Frage fand ich total spannend, weil ich glaube, Hunde pöbeln überall. Ich kann mir aber einfach vorstellen, beziehungsweise ich bin ja auch so ein Dorf-Land-Kind, dass das länger dauert, bis die Menschen einen Leidensdruck empfinden oder einen hohen Leidensdruck empfinden oder was dagegen unternehmen. Weil genau das, was du sagst, man hat mehr Raum, man kann mehr ausweichen. In der Regel hat man auf dem Dorf auch ein Auto, schon mit 18, weil man irgendwie vom Dorf weg muss. Und man könnte auch dann leichter in andere Gebiete fahren, wo vielleicht nicht so viele Hunde sind. Und wenn ich so an mein Dorfleben mit Hunden denke, ob das jetzt ist oder an meinem früheren Wohnort, Ich hatte da vielleicht 1 bis 2 Hundebegegnungen. Und wenn ich keine Lust habe, bin ich halt, wie du schon sagst, quer übers Feld gegangen und habe gedacht, heute habe ich keine Lust. Und als ich in der Stadt gewohnt habe, also das war auch Stadtrand, ich habe noch nie mitten in der Stadt gewohnt, aber da waren es halt auf einem Spaziergang mal locker 8 bis 10 Hunde. Und dann an so einem, ich sag mal, schmalen Stich an einem See lang, wo jeder lang geht, da ist nichts mit Ausweichen. Und ich glaube, dass es dann zumindest schneller dazu kommt, dass ich etwas dagegen unternehmen möchte oder vielleicht es nicht so lange laufen lasse, weil ich in der Stadt auch sehr viel mehr Menschen habe, die mich vielleicht auch beurteilen, mich und meinen Hund, was ich auf dem Dorf vielleicht auch habe, aber vielleicht ist es auch da manchmal einfach, wie du sagst, man ist es gewohnt. Es stört keinen groß, man wird vielleicht auch nicht so häufig angepöbelt. Ja, dann bin ich ja ich, die pöbelt und sagt, lass sie mal ihren Hund nicht frei auf meine zulaufen. Aber ich glaube auch, dass es auf dem Dorf oder auf dem Land ein bisschen egaler ist. Also beim Hundehaltenden genauso wie bei den anderen aus dem Dorf. Gerade wenn man vielleicht auch da groß geworden ist, sich kennt, vielleicht auch mit einer anderen Stimmung reingeht und sagt, wie du schon sagst, huh, die haben ja gar nicht gepöbelt.
War komplett überrascht. Ja, das, also genau, einmal der Faktor, der berührt es einen, ist es einem peinlich, macht man was dagegen oder lässt man es so stehen. Aber auch der Faktor, wie häufig sind Hundebegegnungen, kann ja in beide Richtungen des Lernens gehen, oder? Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit meinen Hunden, die kaum einen Hund sehen, nein, okay, das stimmt nicht, das ist kompletter Quatsch, die sind ja in Trainingsstunden andauernd Hunde und meine Hunde werden in Trainingsstunden auch andauernd angepöbelt, weil sie immer dafür herhalten müssen, um in die Wiederholung zu gehen. Da würden sie nie pöbeln, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass gerade bei Menschen es richtig schwierig ist, die auf dem Land wohnen, wo die Hunde pöbeln, die es ändern wollen, aber die haben dann immer nur so Hundebegegnungen, wo die Hunde sich schon ewig weit weg sehen und es ist so eine krasse Attraktion, wo sich dann eine Spannung so aufbaut, als wenn man jetzt irgendwie in einem Freilaufgebiet spazieren geht, wo wirklich alle 5 Meter ein neuer Hund kommt. Was würdest du sagen? Wie ist da das Lernverhalten unterschiedlich? Also ich habe da jetzt auch keine Meinung, sondern eher so ein, wie kann das beeinflussen?
Also beeinflusst will ja schon alleine, wenn ich jetzt mitten in der Stadt wohne, habe ich ja auch keinen Garten. Das heißt, ich muss ja Minimum 3-mal am Tag irgendwie mit meinem Hund raus vor die Haustür. Das muss ich ja eventuell auf dem Dorf, da hat man ja in der Regel schon mehr oder häufiger einen Garten. Das heißt, ich lasse sie vielleicht dann abends noch mal in den Garten und gehe mittags meine große Runde und fertig, sage ich mal. Das alleine ist ja schon etwas, wo man jetzt sagen könnte, sie haben weniger Hundebegegnungen, wenn sie jetzt nicht, oder Hundekontakte, wenn sie nicht ein Trainer-TrainerInnen-Leben leben müssen, wo sie ständig für was hergehalten werden. Kann ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, das wäre dann auch wieder so der Punkt Grunderziehung, Frustrationstoleranz, Selbstregulation. Also ich denke, also so meine erste Hündin, die ist ja auf dem Dorf groß geworden und da gab's relativ wenig Hundekontakt. Ich sag mal, im Vergleich jetzt zu Trainings- oder Trainerhunde. Und ich bin den Leuten auch immer hinterhergelaufen, weil ich die natürlich auch spielen lassen wollte. Die hatte aber nicht so eine große Erwartungshaltung, war jetzt auch ein Labrador. Und die durfte dann auch immer spielen, wenn wir Leuten begegnet sind. Und ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da auch wieder Selbstregulation gelernt, Frust gelernt. Darf ich hin, darf ich nicht hin? Wie ist mein Mensch dazu? Und ich glaube, wenn gerade dieser Bereich mit, ich habe nicht gelernt, mal mit Frust umzugehen, dann ist eine Erwartungshaltung auch groß. Und das ist vielleicht in der Stadt automatisch, ne, dass man mehr aushalten muss, der Hund nicht jedes Mal Freilauf hat, was ja auf dem Land auch, glaube ich, sehr viel schneller oder leichter von der Hand geht, zu sagen, naja, hier ist nichts. Kann er auch laufen, wird er nicht überfahren. Wo ich ja in der Stadt schon von Anfang an quasi bis ich zum Hundepark komme oder da, wo eine Freilaufwiese ist, muss er ja schon viel an der Leine sein, an der Ampel warten, Fußgänger vorbeilaufen lassen, die Hundebegegnungen. Also ich glaube, das ist dem geschuldet, dass sie da schon ganz viel nebenbei Frust lernen in der Stadt, was sie auf dem Land vielleicht gar nicht, also der Mensch nicht in die Bredouille kommt, das machen zu müssen, ohne das bewusst zu machen.
Ja, spannend. Also ich komme gerade auch so, merke ich, ein bisschen ins Nachdenken. Ich glaube, dass da verschiedene Faktoren eine Rolle spielen und man da wirklich sehr individuell gucken kann. Dass es auch manchmal in der Stadt, also dass es in beide Richtungen gehen kann. Einerseits in der Stadt, dass das Verhalten schneller erlernt wird, schneller gefestigt wird, wenn du mehr Hundebegegnungen hast. Auf der anderen Seite nehme ich dort manchmal auch so mehr, vielleicht mehr erzogene Hunde wahr, wie du auch bestätigt hast, oder mehr auch eine anonymere Kommunikation. Also auch keiner sagt Hallo. Das Hallo kann ja auch manchmal so ein Auslöser sein, von da geht es dann irgendwie ab. Und auch mehr Reiz. Also wenn ich bei Stadt, muss ich sagen, ich denke an Großstadt, ich bin in Frankfurt-Mitte aufgewachsen. Und da mit dem Hund spazieren zu gehen, da habe ich tatsächlich wirklich wesentlich weniger Pöbeln mitbekommen. Weil es einfach so, wenn du da lang gehst und da kommt dir andauernd, da kommt wieder ein Mensch, da kommt ein Fahrrad, da kommt die Straßenbahn, dann kommt halt noch ein Hund, da ist überhaupt keine Zeit für Pöbeln teilweise gefühlt. Das muss überhaupt nicht so sein. Es kann auch, wie gesagt, in die andere Richtung gehen, dass es dort einfach sehr schnell sehr, sehr doll erlernt wird. Aber vielleicht sind das so Faktoren, und dann kann es auf dem Land eben sein, beidseitig, der Faktor nicht so oft Begegnung, deswegen nicht so schnell erlernbar oder nicht so schnell gefestigt das Verhalten. Und auf der anderen Seite dieses, oh mein Gott, ich habe seit 3 Tagen nur Wald und Berge und Kaninchen gesehen und jetzt kommt ein Hund, das ist ja ein richtiges Event, da schieße ich jetzt mal richtig los oder so. Also sozusagen in beide Richtungen so beidseitig. Das sind jetzt nur so meine Gedanken, die mir jetzt im Laufe dieser Folge gerade kommen. Das heißt, das ist individuell, können wir so feststellen einfach.
Wie immer.
Wie immer.
Das ist immer die richtige Antwort.
Oder ganz kurz noch, wenn ihr jetzt das gehört habt, und dann schreibt doch gerne mal, wie es ist bei euch. Also was sind eure Erfahrungen mit Stadt-Land, Unterschied und Pöbeln? Gerade wenn ihr einen Hund habt, der manchmal in der Stadt und manchmal auf dem Land ist. Was nehmt ihr da was? Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, so ein paar Stichproben zu erfahren.
Ja, das stimmt.
Was würdest du denn sagen, welche Rassen pöbeln besonders häufig, wo wir noch beim Multifaktoriellen sind? Wie sieht es denn aus mit dem Faktor Genetik?
Also als allererstes habe ich gedacht, gibt es für mich nicht so eine Präferenz. Allerdings muss ich sagen, so Schäferhundtypen oder so Arbeitshunderassen sind schon, also ich sag mal, wenn die anrufen, denkt man schon, das wird pöbeln. So Typen, ja. Also gerade so Schäferhundtypen, ich sage immer, die reden erst und dann stellen sich vor, also wir sagen erst böse Worte und dann stellen sie sich vor. Also die sind ja einfach von ihrer Genetik schon pöbeln sehr, also nee, nicht pöbeln, sondern sehr verbal unterwegs, sagen wir es mal so. Ob es im Frust ist, in der Freude, im Aggressionsbereich, da sind sie schon sehr laut. Aber pöbeln tut alles außer Basenjis. Und
die sind zu cool. Ja, also damit haben die gar nichts zu tun.
Genau, die bellen einfach nicht. Und Kollege von mir gesagt, das ist eine Katze im Hundemantel, die braucht das einfach nicht. Aber die sind auch so selten. Also schafft euch keinen Basenji an, sie möchten auch nicht so viel mit dem Menschen zu tun haben. Die sind einfach sehr gut für sich. Nein.
Herr Chow Chows, bellen die? Die können auch nicht bellen, oder?
Ich glaube, sie können es, aber sie sind zu faul dafür. So. Ein bisschen Rassebashing.
Das schneiden wir raus. Okay. Ja, ich laufe immer an einem Chow Chow vorbei hinter einem Gartenzaun, der hat noch nie was gesagt.
Aber wahrscheinlich hat er auch nur da gestanden, oder?
Ja, der steht da immer.
Ist aber so ein bisschen mitgetragen.
Imponiert, aber so, also, guckt halt. Ja, also ich meine, Hof bewachen, 0 von 10. genau, also Das heißt, vielleicht auch kann man sagen, Hunde, die auch so tendenziell, wo das Frustthema auch häufiger, also einmal Lautäußerungen ja. häufiger aus oder ausgeprägter sind und das Frustthema ein bisschen noch schneller überkocht als bei anderen.
Die nicht so ein Nervenkostüm haben, ne, wo man von Anfang an sagen würde, ganz viel Fokus auf Ruhe halten, das sind die gerne so.
Hütis, Terrier, Schäferhunde hast du genannt.
No.
Ja, okay. Aber können tun sie es alle und tun sie es ja. auch alle. Okay. Würdest du sagen, Hündin und Rüden pöbeln gleichermaßen?
Die Frage fand ich auch total spannend. Ich würde sagen, ja, gleichermaßen. Ich glaube aber, dass das bei Hündinnen eine andere emotionale Wahrnehmung ist und sie dadurch vielleicht nicht ganz so häufig ins Training kommen. Und also wenn man jetzt mal
spannend
gucken würde, wie viele Rüden kommen ins Training wegen Pöbeln und wie viele Hündinnen, würde mit Sicherheit, denke ich, die Rüden eine also höhere Anzahl haben. Aber ich glaube, dass das bei Hündinnen ja anders emotional wahrgenommen wird. Also ich habe selbst mal von außen gespiegelt bekommen, wo jemand zu mir gesagt hat, aber es ist doch eine Hündin. Ich gesagt habe, ja, stimmt.
Ja, und die kann tolles Aggressionsverhalten zeigen, ist eine Hündin.
Die kann das trotzdem. Ne? Und ich, das ist so meine Vermutung. Also ich würde sagen, beide gleich. Also ja, vielleicht ein bisschen mehr die Rüden, einfach wegen Hormonen und Testosteron und sich ein bisschen mehr darstellen, aber die Hündinnen können das genauso gut.
Würdest du sagen, dass Rüden mehr Imponierverhalten zeigen?
Mhm, das schon.
Ja, ne? Ja.
Ja.
Aber dann das Pöbeln an sich, würde ich auch sagen, gleich.
Ja.
Ja. Gut, dann habe ich alle meine Fragen gestellt. Ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr über die Ursache. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, wo du sagst, das wäre noch wichtig, dass ihr das wisst?
Also was mir wirklich, wirklich wichtig ist, weil wir es eben bei der umgedrehten Frage hatten, aber ich möchte es gerne nochmal dazu sagen, gerade so Welpen, Junghundealter, nicht sofort dieses innere Gefühl haben, ich muss jetzt was dagegen tun, sonst wird das eine erlernte Sache und dann bin ich irgendwann im Hundetraining und alle finden mich und meinen Hund ganz schlimm, sondern da wirklich versuchen, das erstmal so stehen zu lassen, nicht beantworten, also keine Aufmerksamkeit reingeben. Wenn es dann sich etabliert, dann kann man immer noch drauf gucken. Aber wirklich erstmal zu sagen, so wichtig, wenn du hier irgendwie rumschreien willst, es interessiert keinen und nur dich. Und weder mit Händen noch mit Stimme da irgendwie in den Anfängen nichts dagegen machen. Erstmal so stehen lassen, es darf sich unterhalten und es interessiert aber keinen. Das wäre so ein Wunsch, weil ich kann den Wunsch verstehen zu sagen, oh mein Gott, da werde ich sofort was gegen tun, gerade wenn man vielleicht auch eine Vorerfahrung hat, aber macht es nicht so wichtig.
Und der Punkt, wo man es dann aber angehen sollte, auch da am besten dann nachhaltig mit allen dazugehörigen Bausteinen, nicht einfach nur einfach mal wild alle Unterbrechungsmöglichkeiten auf und durchpraktizieren. Würdest du sagen, der Punkt, wo man sagt, jetzt geht man es an, ist, wenn es regelmäßig gefestigt auf also nicht, man hat der Hund probiert es mal aus und dann probiert es nochmal eine Woche später beim anderen aus oder so, sondern das wird ein gefestigteres Muster. Wie finde ich das raus als Hundehalterin, wann das ein gefestigtes Muster ist?
Wenn ich das Gefühl habe, er bleibt hartnäckig dran. Also ich glaube, das wäre so, was wir ja auch am Anfang gesagt haben. Es kommt ja nicht von Tag 1. Da wäre es schön, wenn man dann sagt, ach, der probiert das mal aus. Mein Gott, gucke ich gar nicht hin, denke ich gar nicht dran. Aber wenn ich merke, es wird mehr und er kann sich selber nicht regulieren, dann gerne schon mal zu Hause auf die Frustthemen gucken. Aber auch da noch nichts machen, weil wenn es nichts bringt, dann wird dadurch verfestige ich Verhalten. wenn es nichts bringt oder mal was bringt, dadurch festigt sich Verhalten. Dann lieber gar nichts machen, sich einen Hundetrainer, Hundetrainerin suchen, guck da mal drauf, ist das noch okay?
Gut, ja, wenn euch das Thema interessiert hat heute, wir haben auch schon mal 2 Folgen zum Thema Leinenpöbeln tatsächlich aufgenommen mit Rainer Dorenkamp. Die sind schon ein bisschen älter, da könnt ihr auch noch mal reinhören, falls ihr einfach noch mehr Input zu dem Thema haben wollt. Dann vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich finde das ganz, ganz spannend heute. Ich bin auch noch ein bisschen am drüber nachdenken. Jetzt, wenn ich heute gleich mit meinen Hunden spazieren gehe, werde ich noch mal beobachten, wie viel Prozent ausweichen, wie viel Prozent pöbeln. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Nachmittag.
Den wünsche ich dir auch.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war sie, die Folge zum Thema Warum pöbelt der Hund an der Leine? Wenn ihr uns Feedback zur Folge schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis_kynos und mich findet ihr auf Instagram unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!